Das erste Thema heute, das wir behandeln wollen, heißt die Definition unserer Aufgabe. Eine Aufgabe, die man nicht klar definiert, kann nicht ausgeführt werden. Das weiß jeder und somit wollen wir uns grundlegend zunächst heute einmal damit beschäftigen, was ist genau unsere Aufgabe in der Evangelisation. Vielleicht noch kurz vorweg, dieses Thema Evangelisation ist generell ein Thema, das ich normalerweise nicht so sehr predige, sondern das wir in Gruppen besprechen und in Gesprächsform aufarbeiten, weil es eben immer sehr viele Fragen und Meinungen und so weiter dazu gibt und verschiedene Aspekte. Und ich möchte auch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ihr könnt jederzeit auf mich zukommen, nach einem Vortrag und so weiter. Aber heute Nachmittag wird es eine Zeit geben, nach meinem Vortrag, wo auch Fragen von allgemeinem Interesse hier im Plenum behandelt werden können. Nur so viel vorweg. Also die Definition unserer Aufgabe in der Evangelisation. Unter Christen gibt es verschiedene Ansichten über das, was es heißt, zu evangelisieren. Ja, das ist kein Wunder, es gibt ja praktisch über jedes Thema verschiedene Ansichten unter Christen. Aber wie gesagt, wenn man nicht genau weiß, was unsere Aufgabe ist und nicht genau definiert hat, was unsere Aufgabe ist, dann ist sie schon einmal ganz schwer auszuführen. Ich führe einige Meinungen oder Vorstellungen an, die man so in Missionsbüchern findet über Evangelisation. Manche definieren Evangelisation als Verkündigung. Das Wort Evangelisation bedeutet ja die gute Botschaft verkündigen. Und so lautet eine Definition der Aufgabe, dass man sagt, Evangelisation ist die Kommunikation der guten Botschaft. Christen sind das Sprachrohr Gottes. Unsere Aufgabe besteht darin, treu diese Botschaft bekannt zu geben. Und alles andere ist eben dann die Verantwortung Gottes oder des Menschen, der diese Botschaft hört. Wir sind unserer Aufgabe dann entledigt. Und Christen mit einer solchen Vorstellung und mit einem solchen Verständnis von Evangelisation bewerten ihren Erfolg oder den Erfolg ihrer Bemühungen hauptsächlich mit der Anzahl der Menschen, die die Botschaft gehört hat. Und so lautet die Frage, ja, wie viele Leute waren beim Vortrag, wie viele christliche Traktate sind verteilt worden, wie viele christliche Bücher sind verteilt worden. Eine andere Vorstellung von Evangelisation beinhaltet den Aufruf zur Bekehrung oder ist rund um den Bekehrungsaufruf definiert. Ich zitiere hier aus einem Buch für Evangelisation, wo es heißt, Evangelisation bedeutet, Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes so zu verkündigen, dass Menschen ihr Vertrauen auf Gott setzen, Christus als ihren Retter annehmen und ihm in der Gemeinde dienen. Die Verkündigung derer, die ein solches Verständnis von Evangelisation haben, ist darauf ausgerichtet, dass der Mensch sich bekehrt. Und solche Christen bewerten ihren Erfolg, den Erfolg ihrer Arbeit mit Fragen wie, wie viele Menschen haben eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Ja, das kennt ihr auch. Wie viele Leute haben sich bekehrt? Wie viele Leute haben eine Entscheidung getroffen? Dann wieder andere, die gehen dann noch einen Schritt weiter, die sagen, nein, unsere Aufgabe besteht ja, Jünger zu machen, nicht nur Entscheidungen zu treffen. Und beim Verkündigen des Evangeliums dürfen wir den Preis der Jüngerschaft nicht verhehlen. Jesus ruft ja alle auf, sich selbst zu verleugnen, ihm nachzufolgen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und so weiter. Und Evangelisation bedeutet, Menschen unter den Gehorsam Christi zu stellen. Wieder andere sagen, nein, das Zeugnis des Evangeliums muss bereit sein, sich im Kampf für soziale Ungerechtigkeiten ebenfalls einzusetzen. Die Ganzheit des Evangeliums verlangt nach einem ganzheitlichen Ausdruck. jeden Aspekt des menschlichen Lebens sollte das Evangelium hineinwirken. Heilung, Erleichterung, der Notsituation, Kampf gegen Missstände und all das soll das Predigen auch noch begleiten. Was nützt es, wenn wir Menschen Literatur verteilen und das Evangelium predigen, wenn sie nebenbei verhungern? Und das sind jetzt nur einige Beispiele von den vielen, die es über die Definition der Evangelisation gibt. Und wir merken schon, alle diese Dinge, die hier gesagt werden, die scheinen, wenn man sie einmal so liest, in sich einmal richtig. Ja, genau, das sagt die Bibel so. Ja. Aber es ist gar nicht so einfach, jetzt klar und deutlich und konkret auszudrücken, was ist jetzt eigentlich genau unsere Aufgabe. Und wie gesagt, wenn wir uns jedoch nicht im Klaren sind, was unsere Aufgabe ist, dann tun wir uns auch schwer, konkrete Schritte in die Umsetzung zu machen. Und darum ist es wichtig, dass wir ganz grundsätzlich uns heute Morgen Gedanken machen darüber. Wir wollen zunächst einmal diese Verse lesen, die von dem Herrn Jesus seiner Gemeinde gegeben worden sind zur Mission, zur Verkündigung der Botschaft. Sehr bekannte Stellen, aber wir wollen sie doch gemeinsam durchschauen. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Markus 16. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und weiter dann Vers 20. Und jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Lukas 24. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Und er sprach zu ihnen: Also steht geschrieben, und also muss der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann Johannes 20, Vers 19. Und als es nun Abend war an jenem Tag, den ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und sprach zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede euch, gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht: Empfangt Heiligen Geist, welchen irgend ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten. Und Apostelgeschichte 1, 8 und 9. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. So, hier die Bibelstellen, die die Aufgabe genau anordnen, die Jesus Christus seinen Aposteln und somit seiner Gemeinde gegeben hat. Das Ziel dieses Auftrags, ganz links, ganz klar formuliert, bedeutet, Jünger zu machen. Menschen beizubringen, wie man Jesus nachfolgt, wie man als Jünger von Jesus lebt. Dazu ist es notwendig, dass diese Menschen gelehrt werden, alles zu bewahren, was Jesus geboten hat. Jünger werden gemacht. Das heißt, nicht Gott macht diese Jünger, sondern werden gemacht durch solche, die schon Jünger sind, die schon Jesus nachfolgen. Und auf einer ganz praktischen Ebene lehren sie sie, was es heißt, in dieser Welt der Sünde, der Verlorenheit und der Verderbtheit Jesus Christus nachzufolgen, ein Leben zu führen in der Nachfolge von Jesus Christus. Wir sind bei Lehren aufgrund unseres Hintergrundes immer auf akademischen Denken fixiert. Aber was Jesus hier meint, ist zu zeigen, zu belehren, wie man lebt in der Familie, an der Arbeitsstelle, im Umgang mit den Menschen in dieser Welt als ein Jünger von Jesus Christus. Die Schritte zu diesem Ziel, Jünger zu machen, sind ebenfalls ganz grob hier umrissen und klar angesprochen. Der erste Schritt ist hingehen. Hingehen, das heißt, die Initiative in der Evangelisation muss von uns, den Jüngern, ausgehen. Wir sollen nicht warten, bis die Leute kommen, sondern wir sollen hingehen. Der geografische Rahmen dieses Hingehens ist auch festgelegt. Jerusalem bis ans Ende der Welt, das heißt, du fängst dort an, wo du bist, und es gibt keine Grenzen. Du kannst immer weitermachen. Ja, wenn du keine Leute mehr zu bekehren in deiner Umgebung hast, kannst du weiter hingehen, bis ans Ende der Welt. Eine nie endende Aufgabe sozusagen. Hingehen, dann bezeugen, predigen, Verkündigung des Evangeliums. Der Rahmen der Predigt ist auch festgelegt, der ganzen Schöpfung, damit ist natürlich gemeint im Markus-Evangelium der vernunftbegabten Schöpfung, das heißt allen Menschen. Es gibt keinen Unterschied von Rasse oder Sprache oder irgendetwas, sondern allen Menschen. Der dritte Schritt, Jünger Sünden zu vergeben, allen denen, die auf die Verkündigung des Evangeliums mit Buße reagieren, die Jesus aufnehmen, sich bekehren, darf der Verkündiger Vergebung der Sünden zusprechen. Und diejenigen eben, die die Sündenvergebung angenommen haben, die werden zu Jüngern gemacht, die sollen ausgebildet werden, alles zu bewahren, was Jesus geboten hat. Und das wollen wir jetzt tun, wir wollen jetzt die einzelnen Schritte genauer anschauen zu diesem Ziel, die dorthin führen, Menschen zu Jüngern zu machen. Wie gesagt, der erste Schritt ist hingehen. Ja, hingehen, das bedeutet die christliche Präsenz. Menschen, die das Evangelium nicht kennen, müssen zunächst einmal in Berührung kommen mit einem Gläubigen. Wer nie einen Christen kennengelernt hat, für den klingt die Botschaft des Evangeliums total fremd. Ich persönlich hätte nie geglaubt, dass ich je glauben würde. Ich bin in einer Atmosphäre groß geworden, in der es einfach lächerlich erschien, zu glauben, an Gott zu glauben. Und wenn jemand nicht tief in Berührung gekommen ist mit dem Glauben an Gott, dann ist es schwierig zu denken, dass diese Frage nach Gott ernst genommen werden könnte. Wenn jemand in einem Umfeld lebt, und in einem Umfeld ist, der diesen Glauben nicht kennt, dann ist es einfach schwierig. Auf der anderen Seite, wenn da jemand ist, der den Glauben lebt, dann ist das ganz anders. Aber wenn da niemand da ist, dann ist es eigenartig, wenn da jemand plötzlich von Gott spricht. Dann ist man ja geradezu überfordert. Man ringt hilflos nach Argumenten, wenn da jemand plötzlich auf einmal von Gott spricht. Ja, ich kann mich erinnern, bei uns haben manchmal Zeugen Jehovas an der Tür geklopft und die wollten über Gott reden. Ja, ich war völlig überfordert, ich wusste gar nicht, was ich überhaupt sagen soll, was da überhaupt los ist. Warum ist das so? Wir leben in einer Welt, die ständig so tut, als ob es Gott überhaupt nicht gäbe. Schau dir das Leben in einer pulsierenden Stadt wie Berlin oder München oder was auch immer an. Um was geht es da? Was ist da wichtig? Wo ist da Gott? Wer spricht da von Gott? Wer braucht da Gott? Wer spricht da vom tiefen Vertrauen auf Gott? Wir Menschen sind heute hineingeworfen in einen Orkan von Informationen und tausende aufdringliche Stimmen umgeben uns, dringen täglich auf uns ein, wie ein lauter Sturm. Die moderne Technik, sie flimmert Milliarden von Bildern in unser Haus und in unsere Seele. Wir müssen jeden Tag unzählige Informationen verkraften, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, und Gott kommt darin kaum vor. Auch wenn es dann nicht gesagt ist, bekommt man indirekt den Eindruck, ja, Gott ist ja nicht wichtig, der kommt ja nirgends vor. Bei all den wichtigen Dingen, die Tag für Tag auf uns einströmen, Gott ist nicht dabei. Und wenn da dann plötzlich jemand von Gott spricht und Jesus Christus, dann ist man überfordert. Was soll jetzt das? Man ringt sozusagen nach Argumenten, und der Leute denken, das darf doch nicht wahr sein, dass ein Mensch so denkt. Ja, liest er keine Zeitung, hört er nicht Radio, sieht er nicht fern, hat er noch nie einen Film gesehen, weiß er nichts von Wissenschaft. Was ist da los mit dem Menschen? Gott. Ich kenne diesen Zustand aus eigener Erfahrung. Wie gesagt, die einzige Berührung, die ich hatte, war die Zeugen Jehovas, die einem angesprochen haben. Und nicht, weil die eine Sekte sind, sondern nur die Tatsache, dass die von Gott sprachen, war eine reine Überforderung. Und deshalb bedeutet hingehen, dass wir Christen als Menschen unter anderen Menschen leben, dass wir präsent sein müssen. Ja, ich denke an eine Schwester in unserer Gemeinde, ich habe ihren Nachbarn kennengelernt, das ist auch ein solcher Mensch, ein sehr fernstehender, der hat zu mir gesagt, ja, diese Frau Susanna, die geht da in eure Gemeinde. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, die ist ja ganz ein moderner Mensch. Die ist ja dabei, bei Porsche ist sie da Chefsekretärin, ja, Porsche Austria, und die ist ein ganz moderner Mensch, und die geht, da stimmt das, die geht jeden Sonntag da zu ihnen in diesen Gottesdienst. Ja. Der konnte das nicht übereinander bringen. Eine moderne Frau, seine Nachbarin, steht am Sonntag in der Früh auf und geht in eine christliche Gemeinde. Das darf es ja nicht geben. Was ist da? Und ich konnte ihm sagen, dass es sogar mehr gibt als Essen, Trinken, Schlafen, Arbeiten, Urlaub und ein bisschen Karriere. Aber sehen wir, für den Mann ist das einfach eine Riesenherausforderung, da ist seine Nachbarin und die geht jeden Sonntag in einen Christengottesdienst. Präsenz. Wenn diese Frau nicht da ist, ist er nie gefordert, nachzudenken. Natürlich für die Apostel oder für jemand, der Apostel ist, heißt hingehen natürlich auch, vielleicht hingehen in eine Stadt, in einen Ort, wo noch keine Christen sind, und einmal dort, man muss einmal da sein. Ein Christ muss einfach einmal präsent sein, bevor irgendwas anfangen kann. Und für Nicht-Apostel heißt hingehen, dass wir in den verschiedenen Schichten der Gesellschaft präsent sind. Ja, in Deutschland gibt es so und so viele Christen und so weiter, aber das heißt nicht, dass in jeder Gesellschaftsschicht Christen sind. Ja, und es gibt vielleicht Kreise, in denen es gar keine, wo man gar nicht mit Christen in Berührung kommen kann. Ja, ich glaube, Wilhelm Busch hat sogar einmal ein kleines Traktat geschrieben, Kumpel vor der Kirchentür. Und was er damit gemeint hat, diese Stollenarbeiter, diese Bergarbeiterschicht, kam nicht in Berührung mit dem christlichen Glauben. Ja, und so gibt es ganze Schichten in unserer Gesellschaft, wo vielleicht niemand präsent ist. Und darum heißt hingehen, präsent sein in allen verschiedenen Schichten der Gesellschaft, als Teil der Gesellschaft, in der Gesellschaft, als Christen leben. Etwas, was wir im Missionsbefehl immer wieder gelesen haben, dieses Hingehen, das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist immer wieder betont. Die Jünger dürfen nicht die Mission beginnen, bevor nicht der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Sie mussten warten. Sie sollten nicht einfach anfangen. Und sie mussten auf den Heiligen Geist warten. Jesus hauchte in sie, gab ihnen den Heiligen Geist. Erst in der Kraft des Geistes sollten sie hingehen. Der Heilige Geist ist nicht etwas Mysteriöses oder etwas ganz Schwammiges, sondern der Heilige Geist, wenn er einen Menschen erfüllt, ist etwas ganz Reales, der ihm hilft und der ihn befähigt, als Christ inmitten einer nichtchristlichen Umgebung ein heiliges Leben zu führen und im Geist zu wandeln. Das ist in der Kraft des Heiligen Geistes hingehen. Wenn da diese Frau Susanna in der Kraft des Heiligen Geistes in diesem Wohnblock lebt, als Christ, das fällt auf. Ja. Ein großer Teil des Neuen Testamentes ist voll mit Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen, damit Menschen in uns etwas vom Wesen Gottes sehen, das an unserem Leben, in unserer Präsenz ein Zeugnis ist. Ja? Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst, wir sollen Wort halten, unser Ja sei Ja, unser Nein sei Nein, niemand Böses mit Bösem vergelten, wir sollten die segnen, die uns fluchen, wir sollten denjenigen geben, die von uns fordern, wir sollten, wenn uns jemand auf die Backe schlägt, die andere hinhalten und so weiter. Wir sollten den Menschen tun, wie wir wünschen, dass sie uns täten. Aber das können wir doch nicht aus uns. Dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir so leben. Wir sollten unser Licht vor den Menschen leuchten lassen, damit sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen mit ihm wandeln, wenn wir präsent sind unter den Menschen. Und das, was du im Stillen bist mit Gott, in deinem persönlichen Umgang mit Gott, das wird irgendwie gesehen. Wir wissen auch nicht, wie Gott das macht, aber das wird gesehen, auch wenn es in deinem persönlichen Umgang mit Gott ist. Und dieses Leben wirkt eben wie Salz, wie eine angezündete Lampe. Und deshalb sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Menschen, die durch christliche Präsenz vorbereitet sind, sind dann irgendwie auch offen für die christliche Verkündigung des Evangeliums. Und dann ist das Evangelium nicht mehr etwas Fremdartiges. Daher ist unsere erste Aufgabe in der Evangelisation, dass wir als Menschen unter den Menschen leben, präsent sind. Dann der zweite Schritt ist, dass wir predigen sollen. Die Verkündigung ist ein ganz notwendiger Schritt. Ohne Verkündigung des Evangeliums kann niemals echter Glaube entstehen. Römer 10, Vers 17. Der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Oder Paulus im Korintherbrief, 1. Korinther 1, 21. Dieweil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. So, das Evangelium muss verkündigt werden, wenn Glaube entstehen soll. Und die Verkündigung kann natürlich auf unterschiedliche Weise vor sich gehen. Durch Literatur, durch Radio, Internet, Fernsehen, Predigt, Bibelgesprächsrunde, persönliche Gespräche, durch persönliches Zeugnis. Und vielleicht sollte ich ein wenig über das persönliche Zeugnis sprechen, weil das persönliche Zeugnis vielleicht die wichtigste Form ist der Verkündigung. Denn durch das persönliche Zeugnis werden die zwei Elemente Präsenz und Verkündigung irgendwie verbunden. Wie gesagt, die Verkündigung muss ebenfalls in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen, so wie unsere Präsenz. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um das Evangelium zu verkündigen. Ich denke an 1. Thessalonicher 1, 5, wo Paulus sagt, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und wenn Paulus in Thessalonich war, dann sagte er, ihr wisst es, ihr erinnert euch, als ich da war, das waren nicht leere Worte, das war nicht Schall und Rauch, das ich hier von mir gegeben habe, das waren nicht nur Schallwellen, sondern da war eine Kraft dahinter, da war eine Macht dahinter und da war eine Gewissheit dahinter. Und ihr wusstet, diese Gewissheit kam von Gott, durch den Heiligen Geist selber. Wie gesagt, das Problem bei der Verkündigung ist die Zuhörerschaft. Normalerweise sind Menschen nicht allzu bereit, die Verkündigung des Evangeliums zu hören. Es ist manchenorts leichter, einen Prediger zu finden, als einer, der bereit ist, die Predigt anzuhören. darum ist diese Präsenz der von Gläubigen so wichtig. Präsenz und Verkündigung hängen zusammen. Durch die Präsenz der Christen, die das Evangelium leben, werden Menschen auf die Verkündigung vorbereitet. Stellen wir uns die Situation vor, dass das Evangelium lediglich einfach nur verkündigt wird. Radio, Internet, irgendwie CDs und Blindenschrift und Literatur und alles gibt es und das Evangelium ist verkündigt und im Fernsehen kommt es immer, aber es gäbe niemand, der sagt, ich glaube das. Ich lebe danach täglich. Ich habe den Herrn Jesus angenommen, das, was dieses Evangelium sagt. Und ich lebe danach und ich freue mich und ich habe diese Gewissheit. Das gibt es nicht. Das ist einfach da. Ja? Schulunterricht, so wie man Homer lernt in der Schule und so. Und so lernen wir jetzt auch das Evangelium. Aber niemand lebt danach. Welchen Effekt hätte es? Es hätte keinen Effekt. Ich erinnere mich, die Streuaktionen, die wir so gemacht haben, mit Traktaten und so weiter, hatten meistens kaum Effekt. Und das ist der Grund. Also ich erinnere mich, als wir nach Bozen kamen, haben wir natürlich angefangen, einmal eine Streuaktion zu machen. Wir haben ein schönes Heftchen bestellt, das es mit Zeugnissen gab, die da drinnen sind, und hinten einen Gutschein für ein Neues Testament und einen Bibelkurs schön aufgemacht. Und dann haben wir dann an 40.000 Haushalte verschickt. Wie viele Rückschriften kamen? Wie viele haben ein Neues Testament und einen Bibelkurs angefordert? Wir bekamen 5 Rückschriften. Einer davon war ein Gläubiger, hat sich riesig gefreut. Gell? Riesig gefreut, ja. Und 4 haben uns verspottet, was uns einfällt, sein Blödsinn herumzuschicken. Und die anderen 39.996 oder 995 haben es nicht wert gefunden, darauf zu antworten. Warum ist das so? Ja, Bozen war eine Pioniermissionsarbeit damals und da gab es keine Gemeinde und es gab keine Christen. Das hatte null Effekt. Mittlerweile ist dort eine Gemeinde mit über 100 Leuten. Aber die sind nicht durch Streuaktionen gekommen, sondern es haben sich Einheimische dann bekehrt durch persönliche Kontakte und über ihre Kontakte ist das Evangelium dann weitergelaufen. So, Präsenz ist wichtig. Das ist Gottes Strategie, um Menschen zu erreichen und in eine Gesellschaft hineinzuwirken. Menschen, die Jesus Christus im Alltag in ihrer Umgebung leben. Ein Mensch, der ganz normal zum Bäcker geht und zum Fleischhauer und im Supermarkt einkauft und auf seine Arbeit geht und mit seinen Kindern auf dem Spielplatz spielt, aber mit Jesus Christus lebt und den die anderen Menschen sehen können. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die ich uns in Erinnerung rufen möchte, die sehr dramatisch ist und die dieses Prinzip sehr deutlich veranschaulicht. Jesus fuhr mit seinen Jüngern einmal über den See Genezareth. Er wollte ein wenig Urlaub machen, ein wenig ausspannen von den vielen Predigen und Heilen und Verkündigen. Und sie überqueren den See Genezareth und gehen auf das Ostufer des Sees hinüber in das Land der Gerasenen, die Dekapolis oder das Zehn-Städte-Gebiet, um dort etwas Pause zu machen. Dort war eine Stadt, die heißt Gadara oder hat so geheißen und war eine der wichtigsten Städte mit syrischer Bevölkerung. Es gab da enge Handelsbeziehungen mit den Juden und so weiter, aber die Kultur war hellenistisch. Man hat heute dort ein großes Amphitheater ausgegraben, wo 5000 Menschen Platz hatten und so weiter. Man hat einen riesigen Tempel für den Zeus dort ausgegraben und gefunden, der dort gestanden ist. Und wenn wir uns kurz vorstellen, was es geheißen hätte, in diesem Gebiet zu wohnen damals, ja, man wäre wohl stolz gewesen, dort zu wohnen. Man hätte in der Nähe einer wichtigen Stadt gewohnt. Man wäre in einem fortschrittlichen Gebiet gewesen, nicht zurückständig wie drüben auf der anderen Seite des Sees in Galiläa, wo man nur Schafhirten und so weiter kannte. Aber auf der anderen Seite wäre es in dieser Gegend auch schwierig gewesen. Ein dunkler Schatten lag über das ganze Gebiet und Angst erfüllte diese Gegend. Der Grund waren zwei Männer. Zwei Männer, die seit langer Zeit besessen waren. Bösartig, gewalttätige Männer, trieben sich dort herum, wohnten in Grabstätten und niemand traute sich mehr, dieses Weges vorbei zu gehen. Einer von denen wird in den Evangelien genauer beschrieben. Es heißt, er trug keine Kleider. Ja, das liest sich so einfach, aber muss man sich mal praktisch vorstellen. Ja, hielt sich in den Grüften auf, schrie Tag und Nacht, zerschlug sich mit Steinen, war ein bisschen ein Sadomaso-Typ. Ja. Ich habe gehört, der Berliner Bürgermeister hat die erste Sadomaso-Kongress hier nach Berlin eingeladen, ja, und hat das bezeichnet als ein sehr fortschrittlicher, weltoffener Beweis der Weltoffenheit der Berliner, dass so ein Kongress hier stattfinden darf, Weltkongress der Sadomaso-Typen. Aber ich glaube, wenn man wirklich mit so einem Typen lebt, ist das nicht so einfach. Und wenn man sich vorstellt, mit der Familie dort zu leben, der schreit herum und nackt und so weiter und lebt in den Höhlen. Und wenn du als Mutter da mit deinen Kindern im Garten bist und du hörst die Schreie, dann sagst du, Kinder, kommt schnell herein, sperren wir wieder die Tür zu. Gell? Vielleicht hat man, ja, man hat sich sicher nicht die Straße entlang gehen traut, wo die da sich herumgetrieben haben. Und vielleicht hättest du dir sogar überlegt, dein Häuschen dort zu verkaufen und sagen, vielleicht ziehen wir doch weg, das hat keinen Sinn mehr. Ich habe Angst um meine Frau und um meine Kinder. Oft, lesen wir, hatten die Männer der Stadt versucht, etwas gegen ihn zu unternehmen, aber erfolglos. Sie hatten ihn mit Ketten gebunden, aber er hat übermenschliche Kräfte, zerrieb die Ketten wie Sand, zerrieben die Ketten an seinen Füßen und seinen Händen. Unheimliche Macht. Welch ein schrecklicher Schatten lag über dieses Gebiet. Ich kann mir die Stimmung gar nicht vorstellen, die da geherrscht hat. Welche Bedrohung, was für bedrückende Atmosphäre dort gewesen sein muss. Eine Belagerung der dämonischen Mächte der Finsternis. Und die Dämonen waren denen sozusagen ständig auf den Fersen. Und dann kommt jetzt eben Jesus in diese Region. Und als Jesus in diese Region kam, kam es sofort zu einer Konfrontation zwischen Licht und Finsternis. Kaum aus dem Boot ausgestiegen am Ufer, rannte ihm schon der Besessene entgegen. Und das heißt da, als er Jesus von Ferne sah, lief der Besessene hin und warf sich vor Jesus nieder und schrie mit lauter Stimme. Eine furchtbare Szene auch wieder hier, ja. Dieser nackte Mann, laut schreiend, wirft sich da vor Jesus, schreit, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten, ich beschwöre dich, quäle mich nicht. Und hier wird die ganze innere Zerrissenheit dieses Mannes und der Zwiespalt eines unter dämonischer Macht stehenden Menschen deutlich. Einerseits von der Person von Jesus wie von einem Magnet angezogen, reißt es ihn hin zu Jesus, ja, auf der anderen Seite, will er nichts mit Jesus zu tun haben, quäle mich nicht, sagt er zu diesem Mann. Und hier haben wir auch vielleicht schon ein Stück weit ein extremes Beispiel, aber etwas, was wir auch in unserer Gesellschaft wieder sehen. Menschen sind einerseits sehr angezogen vom Spirituellen und gleichzeitig, wenn du von Jesus anfängst, schicken sie dich weg und sagen, ich will nichts zu tun haben mit dir. Diese Zerrissenheit ist typisch für die dämonische Beeinflussung. Das Ergebnis der dämonischen Beeinflussung ist Angst vor dem Sohn Gottes, Angst vor dem Erlöser, eine irrationale Angst. Die Dämonen hatten sein Bild von dem Sohn Gottes völlig verdreht. Er sagt, bist du gekommen, mich zu quälen? Jesus war nicht gekommen, ihn zu quälen, er war gekommen, ihn zu befreien. Aber die Dämonen hatten seine Wahrnehmung verdreht. Er ist nicht mehr sich selbst. Als Jesus ihn fragt, wie ist dein Name, antwortet nicht er, sondern die Dämonen antworten ihm. Er ist völlig überlagert in seiner Persönlichkeit. Und Jesus befreit diesen armen Kerl. 2000 Schweine müssen daran glauben. Ja, die Dämonen fahren aus und die Schweine stürzen in den See. Und die Neuigkeit verbreitet sich in der Stadt sehr schnell. Bald erfuhren es die Leute aus der ganzen Gegend, überall her kamen sie, sogar aus der Stadt. Wahrscheinlich gab es ja auch viele Gerüchte und Warnungen von diesem Besessenen. Und nun kamen die Leute aus der Stadt heraus, Neugierige, Schaulustige, was ist da passiert? Ja, die Schweine und so weiter. Und als sie nun kommen, sehen sie diesen gefährlichen Mann, vernünftig, bekleidet, zu den Füßen von Jesus sitzen. Welch ein Bild, ganz friedlich. Und nun sollte man annehmen, dass die Leute Jesus sehr dankbar sind. Sagen, na Wahnsinn, du hast wirklich jetzt, wie hast du das geschafft? Du hast eine furchtbare Bedrohung, etwas Furchtbares aus unserer Stadt weggenommen. Aber wie reagieren die Leute? Im Lukas-Evangelium steht, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Sie waren von einer großen Furcht ergriffen. Das ist höchst interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich vor diesem Kerl gefürchtet. Aber sie fürchteten sich vor Jesus. Und das macht deutlich, dass sie längst schon mit der Macht der Finsternis wesentlich vertrauter waren als mit dem Licht. Wenn ihnen der Besessene auch Angst einflößte, so kamen sie dennoch besser mit ihm zurecht als mit dem Licht, das Jesus brachte. Und sie fingen an, auf Jesus einzureden und zuzureden, geh bitte weg aus unserem Gebiet, bitte weggehen. Diese Menschen waren selbst nicht besessen, aber ihr Denken war völlig von der Finsternis geprägt und so fürchteten sie sich vom Heiland wesentlich mehr als vor der Finsternis. Die Finsternis war für sie irgendwie vertrauter und sie haben panische Angst vor dem Befreier, als sie mit der befreienden Macht von Jesus in Berührung kamen. Und das ist eine Haltung, der ich nicht nur einmal begegnet bin, schon bei uns, auch in Österreich. Ich denke an ein Ehepaar. Ihre Ehe war sozusagen am Ende, auf der Kippe. Oft war die Frau mit den Kindern zu ihrer Mutter geflüchtet, beklagte sich über ihren furchtbaren, unmöglichen Ehemann und dann besuchten sie einen Bibelkreis. Und in diesem Bibelkreis öffnete die Frau zuerst ihr Herz und nahm den Herrn Jesus auf. Und dann öffnete auch der Mann sein Herz und auch er bekehrte sich zu Jesus Christus. Und ihre Ehe wurde wieder neu und sie haben wieder ganz neu angefangen und es ist wunderbar und haben sich wieder vertragen und ihr Leben wurde komplett neu. Und dann ging sie zu ihrer Mutter und sagt und erzählt ihr, wie durch den Glauben an Jesus Christus sie ihre Ehe wieder gut geworden ist und wie sie wieder glücklich sind und wie alles wunderbar ist. Und was hat die Mutter darauf gesagt? Mir wäre lieber, du wärst geschieden, als du das, diese neue Religion hast. Nicht nur einmal. Auch wenn man leidet unter der Macht der Finsternis, unter der Macht der Sünde, ist das für viele Menschen doch vertrauter als die befreiende Macht von Jesus Christus. Und so war es auch bei denen dort in Gerasa. Ja? Wie kann Jesus solche Menschen gewinnen? Wie kann er so skeptische Menschen gewinnen? Wie kann er ihr Vertrauen gewinnen, deren Denken so verdreht ist? Die Finsternis mehr lieben als das Licht. Jesus ging weg. Er verließ die Gegend. Er respektierte ihre Bitte, ihre Ablehnung. Sie wollten ihn nicht, also bitte, dann gehe ich. Keine Drohpredigt, er kann für sie nichts mehr tun, keine Weherufe, er geht einfach weg. Und es scheint, dass er nichts mehr tun kann, ihre fatale, falsche Entscheidung zu verhindern. Und der frisch Bekehrte, der frisch Erlöste, er will natürlich bei Jesus bleiben. Bah, da kann man ihn verstehen. Er fühlt sich sicher. Die Dämonen können mir nichts mehr machen, solange ich bei Jesus bin. Und er will mit ins Boot steigen und Jesus sagt nein. Nein? Geh zu den Deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Nein, du darfst nicht mit mir kommen. Geh zurück. Geh zurück, wo du gelebt hast, früher als Besessener. Und sag ihnen, bezeuge, was der Herr an dir getan hat. Er verlangt, dass er Zeugnis gibt. Er braucht nicht zu predigen und theologisch zu beweisen, dass Jesus der Messias ist. Das ist nicht seine Aufgabe. Er soll nur erzählen, was er erlebt hat mit dem Herrn. Er braucht nicht den Leuten zu beweisen, dass der Zeus nicht der wahre Gott ist und dass dieser Tempel des Zeus ein Götzendienst ist. Braucht er alles nicht machen. Er braucht nicht den Götzendienst und die schweren Sünden der Leute anzuprangern. Er braucht nicht ihren Materialismus anzuprangern, wo Schweine wichtiger sind als Menschen und so weiter. Er soll lediglich davon Zeugnis abgeben, was der Herr an ihm getan hat. Er soll präsent sein und sagen, so, das ist mit mir passiert, das hat Gott an meinem Leben gewirkt. Ja? Und offensichtlich ist das die Strategie, die der Herr wählt, um verkehrte Menschen für sich zu gewinnen. Jesus zieht sich zurück und überlässt diesem Neubekehrten sozusagen das Missionsfeld. Und dieses Zeugnis des Neubekehrten oder des Bekehrten würde mit der Zeit die Herzen der Menschen dieser Gegend zubereiten, dass sie die Angst vom Heiland verlieren und irgendwann bereit werden, ihm nachzufolgen. Und dieser frisch Errettete war gegenüber dem Wunsch von Jesus mehr als gehorsam. Wir lesen in Markus 5,20. Und er ging hin und fing an, in der Dekapolis, das sind 10 Städte, auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und da steht ein interessanter Satz. Und alle verwunderten sich. Er erzählte überall in der ganzen Gegend, wo er früher umhergeschweift war, wo er den Leuten Angst eingejagt hat, nun wie viel Jesus an ihm getan hat. Es muss schon interessant gewesen sein. Er klopft an die Tür. Hallo, ja, Entschuldigung, dass ich störe. Ihr kennt mich vielleicht, wahrscheinlich, habt mich schon mal gehört. Ja, keine Angst. Mir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Ich möchte nur sagen, Dank sei Jesus, dass es mir jetzt so gut geht. Und es tut mir leid, dass ich euch so viele Probleme bereitet habe, so viel Angst eingejagt habe. Ja, und so geht er die ganze Gegend durch. Und was hat das für einen Effekt? Ja, der erste Effekt war, die Leute verwunderten sich. Sie konnten das nicht einordnen. Ja, das ist immer so. Wenn jemand sich bekehrt und dann spricht er nur mehr von Jesus und wie wunderbar das ist, wie reagieren die Verwandten? Ja, die verwundern sich. Was ist jetzt mit dem los? Das kann man überhaupt nicht einordnen. Ja. Das ist mal der erste Schritt. Sie konnten es nicht einordnen. Aber wenn wir im Markus-Evangelium weiterlesen, dann sehen wir in Kapitel 7, dass Jesus nochmal in das Gebiet kam. Und in 7, Vers 31 lesen wir, da er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See Galiläa, mitten in das 10-Städte-Gebiet. Er ist direkt dorthin gereist. Und dann lies weiter, was dann passiert ist. Da bringen sie einen Tauben zu ihm, der nur mit Mühe redete, dass er ihm die Hand auflege. Was ist jetzt passiert? Nun sehen wir bei diesen Leuten, die vorher noch gesagt haben, geh weg von uns, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, eine ganz andere Haltung. Sie bringen einen kranken Menschen zu ihm. Er war ein Gehörloser, der natürlich auch, wenn er nicht hören konnte, nur mit Mühe etwas sich ausdrücken konnte. Gebärdensprache gab es da wahrscheinlich noch nicht damals. Ein armer Mensch. Und sie bringen diesen Menschen zu ihm und sie erwarten Hilfe von Jesus. Ja, wenn er den Besessenen, vielleicht kann er dem armen Kerl auch helfen. Sie fürchteten sich nicht mehr, sie schicken ihn nicht mehr fort. Sie kommen zu ihm mit ihren Nöten. Was hat den Sinneswandel hervorgerufen? Man, es steht nicht da. Aber wir können annehmen, dass doch das Zeugnis dieses Besessenen mit der Zeit eine gewisse Veränderung gebracht hat bei den Leuten. Ja? Und dann heilt er diesen Gehörlosen und dann sagen sie, er hat alles wohlgemacht. Sowohl die Tauben macht er hören, als auch die Stummen reden. Aber interessant ist, dass Markus hier das Wort gebraucht, er hat alles wohlgemacht. Sie empfinden jetzt die heilende Macht von Jesus nicht mehr als eine Bedrohung wie noch vorher, sondern sie empfinden sie etwas Wohltuendes. Er hat alles wohl gemacht. Und dann im Matthäus-Evangelium, wenn Matthäus die Gebiete aufzählt, wo die Menschen herkamen, die ihm nachfolgten, heißt es in Matthäus 4, 25, und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem 10-Städtegebiet. Man, es steht jetzt nicht direkt da, aber ich denke, wenn man das so liest, die Entwicklung ist eindeutig. Er fährt hinüber mit dem Boot, er befreit den Besessenen, lässt den geheilten Besessenen dort, ehemals Besessenen, Zeugnis zu geben. Er zieht sich zurück und dieses Zeugnis bewirkt, dass er das nächste Mal positiv aufgenommen wird und das übernächste Mal oder übernächste Mal folgen ihm große Volksmengen aus dem Gebiet nach. Der erste Schritt, das persönliche Zeugnis, die Präsenz verkündigt, kombiniert mit der Verkündigung, ist eine Schlüsselrolle. Das veränderte Leben des Gerasenas und das Leben mit dem Herrn des Befreiten, das war der ganz wesentliche erste Schritt. Das erste Schritt ist noch nicht die Rettung, das ist der erste Schritt in der Evangelisation. Ich denke, eine Gefahr besteht auch darin, dass wir brav als Christen leben und dass wir nie was sagen, warum wir brave Christen sind und sozusagen unser Zeugnis nicht erzählen. Der Gerasene ist ein ausgezeichnetes Beispiel von der Wirkung der christlichen Präsenz. Und das ist, wie Gott auch heute wirkt. Durch besondere Umstände befreit er einen Menschen heraus aus vielleicht einer schwierigen Situation, wie zum Beispiel das eine Ehepaar aus ihrer totalen Ehekrise oder einem anderen aus Alkohol oder Drogen oder was auch immer und oft durch dramatische Bekehrungen. Ich meine, wir haben Zeugnisbücher, der Wolfgang hat Zeugnisbücher hinten und meistens sind es Zeugnisse von Menschen, die etwas Dramatisches erlebt haben und das macht Gott so. Ja, er macht etwas Dramatisches vielleicht und setzt dann diese Person mitten in seine Umgebung hinein und sagt, erzähle allen, was Gott an dir getan hat. Und seine Umgebung fasst dann Mut und sagt, ja, wenn Gott den befreit hat mit diesem großen Problem, dann wird er vielleicht auch mir mit meinen Problemen, das sind ja die gar nicht so groß, auch helfen können. Und auch wenn Menschen sich zunächst verwundern, ja, verwundern, wenn man Zeugnis gibt, wenn man erzählt von Jesus, was soll denn das? Kann man überhaupt nicht einordnen, im Fernsehen sagen sie ganz was anderes und der Theologieprofessor hat auch ganz was anderes gesagt. Ja, das kann man nicht alles so wörtlich nehmen. Aber doch ist das der erste Schritt, wo Menschen einen Anstoß bekommen und darüber nachgehen. Hingehen und verkündigen. Und der dritte Schritt, Sünden vergeben. Die Verkündigung ist kein Selbstzweck, sie hat ein Ziel, Menschen zur Bekehrung zu führen. Jesus sandte die Apostel aus und es ist interessant, wie Johannes das ausdrückt, ihnen die Sünden zu vergeben. Damit haben sie natürlich nicht die Ohrenbeichte gemeint oder die Apostel haben das auch nicht so verstanden, haben es auch nicht so durchgeführt, sondern sie haben das Evangelium verkündigt und die Menschen aufgerufen, sich zu bekehren, den Namen des Herrn Jesus anzurufen und haben gesagt, und wenn ihr das tut, dann habt ihr Vergebung der Sünden. Ja, oder Beispiel Apostelgeschichte 3,19, tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden und damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Ja, das ist die Sündenvergebung, die die Apostel praktiziert haben. Das Evangelium verkündigt und dann haben sie gesagt, und jetzt bekehrt euch und dann werden die Sünden vergeben. Und wenn sie sich bekehrt haben, haben sie gesagt, okay, jetzt habt ihr Vergebung der Sünden, was ihr durch das Gesetz alles nicht, was nicht passieren konnte, das passiert, wenn du Jesus Christus aufnimmst. Ananias forderte Saulus auf, sich zu bekehren. Nun, was zögerst du, sagt er, steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Wie? Indem du den Namen des Herrn anrufst. Bekehre dich, sprich, ruf ihn an zur Rettung und dann werden die Sünden vergeben. Ja, und Jesus und Paulus hat das dann auch selber, der Saulus wurde ja dann zum Paulus und der hat das dann selber im Römerbrief als ein wesentliches Teil des Evangeliums geschrieben und gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das Bekehrungs- Gebet oder die Bekehrung, das Anrufen des Herrn um Errettung, ein wesentlicher Bestandteil in diesem Prozess. Das ist das Ziel der Verkündigung, das ist das Ziel der Präsenz, das Ziel des Zeugnisses, dass Menschen dahin geführt werden, dass sie selber den Namen des Herrn zur Rettung anrufen. Dazu muss sie oft jemand auffordern. Wie gesagt, im Neuen Testament finden wir den Aufruf zur Bekehrung immer wieder und die Verkündigung wurde von diesem Aufruf der Bekehrung begleitet. Der Bekehrungsaufruf ist ein wesentlicher Teil der Evangeliumsverkündigung, die Spitze sozusagen, auf das hin alles abzielt. Die meisten Menschen brauchen Hilfe bei diesem Schritt der Bekehrung. Sie brauchen jemanden, der sie dazu auffordert, eine Entscheidung zu treffen. Manche Christen denken, der Heilige Geist muss es ihm irgendwie zeigen. Ja, der Heilige Geist muss es ihm zeigen, aber möchte es ihm zeigen durch dich, dass du es ihm sagst. Ja? Er möchte durch dich sprechen. Manche Gläubige haben Bedenken zur Bekehrung aufzufordern. Sie scheuen sich, sie haben Angst davor. Sie haben vielleicht Angst davor, jemanden zu manipulieren. Ja, man hört das, nicht manipulieren. Natürlich nicht manipulieren. Manipulieren heißt, jemand zu etwas bringen, das er gar nicht will. Bekehrung ist was anderes. Bekehrung ist freiwillig. Freiwillig, das heißt, er trifft die Entscheidung. Er ruft den Namen des Herrn an. Aber trotzdem brauchen viele Menschen Ermutigung und sagen, ja, jetzt mach es. Manche haben erlebt, dass Menschen zur Bekehrung aufgerufen wurden, die noch nicht so weit waren. Und es gab falsche Bekehrungen und haben daher Hemmungen. Andere haben Hemmungen, jemanden überhaupt aufzufordern. Ja, wir lassen ja jeder in seine Privatsphäre und da machen wir ja gar nichts, dass wir jemanden reinreden wollen und so weiter und machen deshalb nicht Bekehrungsaufrufe. Ich denke an einen Bruder in unserer Gemeinde, ja, er hat mit einem anderen in der Bibel gelesen. 2 Jahre haben sie mit der Bibel gelesen. Und dann hat er mal sein Leid geklagt. Ja, der Sepp, also wir lesen in der Bibel, der bekehrt sich einfach nicht, der bekehrt sich nicht. Dann sage ich, Gerald, hast du ihn schon einmal aufgefordert, sich zu bekehren? So direkt. Wir haben schon Bibelstellen gelesen, wo das so drinnen steht, ja. Dann sage ich, Gerald, der hatte so eine Autowerkstätte und hat ein Auto verkauft, sage ich, Gerald, wenn du einen Kunden hast und der interessiert sich für ein Auto und du möchtest ihm das Auto verkaufen, wie machst du das?
Ja, dann erkläre ich ihm, wie es funktioniert und wenn ich merke, dass es ihm gefällt, dann sage ich, magst du es blau oder in rot? Und wenn er sagt, rot, magst du es die Woche oder nächste Woche? und wann soll man es bestellen und so weiter. Und er hat es dann verstanden, dass er ihn auffordern muss zur Bekehrung. Und nächste Woche, als wir es getroffen haben, sagt er, der Sepp hat sie bekehrt. Ja, dann sage ich, ja. Dann sage ich, ja, wie war das? Ja, ich habe gesagt, er soll es endlich machen. Ja. Aufforderung zur Bekehrung. Wie gesagt, es ist richtig, man kann das zu früh machen, man kann das auf die falsche Weise machen, man kann das wenig feinfühlig machen und das ist alles schlecht. Aber Tatsache ist, dass es für jemand, dem man das Evangelium verkündigt, der es verstanden hat, der es das will, dass der auch aufgefordert gehört zur Bekehrung. Wie kann ich jemanden zur Bekehrung hinführen? Vielleicht sage ich noch ein paar Worte dazu, weil darüber viele Missverständnisse und Hemmungen sind. Ja, wie gesagt, das ist etwas, was man auch so persönlich oft bespricht. Aber die erste Frage ist natürlich, ist die Person soweit? Hat die Person das Evangelium verstanden? Das ist einmal Grundvoraussetzung. Lass die Leute die Kosten überschlagen. Das ist ein wesentlicher Schritt. Ja? Bei so eher nüchternen Menschen, wie das die deutsche Rasse ist, geht das gut. Ja, ich denke an einen Mann, ich glaube, das war in Chemnitz, mit dem habe ich einmal gesprochen, ein Physiker. Dann habe ich gesagt, jetzt mach eine Liste, Ingo. Jetzt mach eine Liste, links schreibst du auf, was es dich kosten wird, dich zu bekehren, du hast das Evangelium verstanden, Christ zu werden. Und rechts schreibst du auf, was es dich kostet, nicht Christ zu werden. Dann hat er aufgeschrieben, ja, meine Eltern werden mich für verrückt erklären und meine Freunde, ja, weiß nicht, ob sie echte Freunde sind, wenn sie mich da nicht mehr mögen. Und dann hat er einen Haufen so Sachen aufgeschrieben und rechts hat er nur aufgeschrieben, Feuersee, weil wir haben über diesen See gesprochen. Und ich habe gesagt, Ingo, du bist ein Mensch mit logischem Verständnis. Welche Kosten wirst du lieber tragen? Gell? Und der Ingo hat sich bekehrt. Ja. Und er ist jetzt in der Schweiz und geht dort in eine Gemeinde und so weiter. Schade, dass er nicht in Osten geblieben ist. Ja. Kosten berechnen. Das Bekehrungsgebet. Ja. Viele Leute denken schon, man kann sich auch ohne Bekehrungsgebet bekehren. Das stimmt. Es haben sich Leute einfach im Herzen bekehrt, ohne das bewusst vielleicht jemals so klar zu formulieren. Das ist schon klar. Aber die Bibel spricht davon. Rufe den Namen des Herrn an und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das Bekehrungsgebet ist nicht dasselbe wie irgendein Gebet. Beim Bekehrungsgebet ruft der Verlorene den Retter an. Der Ertrinkende ruft um Hilfe, dass er gerettet wird. Ja. Menschen beten vielfach, wenn sie nicht so aufgewachsen sind wie ich, schon vor der Bekehrung. Ja, sie beten vor einer Operation, dass alles gut geht, das haben wir im Bootsteam erlebt, im Krankenhaus. Die wollen alle beten vor der Operation, gell? Die wollen alle beten, ja, dass alles gut geht. Gell? Sie beten, dass sie Rauchen aufhören können und so weiter. Aber das sind keine Bekehrungen. Bekehrungsgebet ist das Anrufen des Herrn um Rettung. Und das setzt natürlich das Bewusstsein voraus, dass man verloren ist, dass man verstanden hat, dass man ohne den Herrn verloren ist und so weiter. Das beste Beispiel haben wir bei Saulus selbst, ja, als Ananias ihn auffordert, den Namen des Herrn anzurufen. Paulus war ein Pharisäer. Saulus hat gebetet, am Tag dreimal wahrscheinlich als Nichtgläubiger. Der hat sehr viele Gebete gesprochen. Er hatte sogar 3 Tage vor seiner Bekehrung nur gefastet und gebetet. Der Herr sagt zu Ananias, geh zu ihm hin, siehe, er fasst und er betet. Aber das war nicht die Bekehrung, diese Gebete. Ja, ich weiß nicht, welche Gebete er gesprochen hat, aber Ananias geht zu ihm hin und jetzt rufe den Namen des Herrn und lass deine Sünden abwaschen dadurch. Das war die Bekehrung, nicht die 3 Tage vorher. Ja, das war alles vorbereitend. Er ist im Gebet vielleicht sein ganzes Leben durchgegangen. Wow, Herr, bei der Steinigung des Stephanus, da war ich ja auch dabei. Oh, das war ja dann dein Knecht und ich bin schuld und so weiter. Das wird ihm alles bewusst geworden sein und er hat das vor dem Herrn ausgebreitet. Aber dann kam Ananias und dann sagt, und jetzt ruf den Namen des Herrn an und dann wirst du errettet werden. Manchmal, und gerade je weiter die Menschen weg sind von jedem Christlichen, muss man ihnen zeigen, wie man sich bekehren kann. Ich sage nicht, rede nicht davon, dass man unbedingt das Gebet vorsprechen muss, man muss ihnen zeigen. Ich denke an einen italienischen Freund, wir haben viel darüber gesprochen und er hatte sehr viel gestritten, mit allen möglichen Christen über theologische Themen und immer wieder gestritten und jahrelang war er in unserem Umfeld. Er war ein Italiener, der eine Freundin hatte in Österreich und hierher gezogen ist wegen der blonden Freundin und dann hat die sich bekehrt und hat ihn bei der Tür rausgeschmissen und dann hat er sich geärgert. Ja. Und ist immer in die Gemeinde gekommen, immer geredet und wir haben zusammen Pizza gemacht, dann haben wir gegessen und dann ich habe absichtlich nichts vom Glauben gesagt, weil er hat schon so viel gesprochen. Und dann sagt er plötzlich, du Christoph, wie hast du dich eigentlich bekehrt? Dann bin ich vom Tisch aufgestanden, bin hinübergegangen zum Sofa, habe mich hingekniet und habe ungefähr sinngemäß das mein Bekehrungsgebet, wie ich mich bekehrt habe, nachgesprochen. Bin wieder aufgestanden, wieder zurück zum Tisch und habe gesagt, so habe ich mich bekehrt. Und dann haben wir unsere Pizza weitergegessen. Am nächsten Tag, ja, pronto, San Francesco, Christoph, come va, was und so weiter, wie geht's? Und sagt, ja, wie geht's, Francesco? Er sagt, ja, ich habe mich bekehrt. Oder gesagt, ich sage, wie hast du es gemacht? Wann hast du es gemacht? Ich habe es ganz gleich gemacht wie du. Ja, Leute brauchen einfach, manchmal eine Ermutigung und sie brauchen vielleicht auch, dass man ihnen zeigt, wie man das macht. Du kannst dich herantasten mit Fragen, möchtest du dich sofort bekehren oder später, warum später, möchtest du dich bekehren, wenn ich dabei bin oder lieber alleine mit dem Herrn und so weiter. Ja. Erkläre aber das Evangelium nicht endlos, sondern denke, das Ziel ist von dem Ganzen, dass er den Namen des Herrn anruft. Wie gesagt, natürlich nicht voreilig, nicht bevor jemand überhaupt versteht, um was es geht und so weiter. Aber wenn jemand versteht, dann muss man schauen, wann ist es soweit. Ich denke auch an einen Freund von mir, er hat gesagt, ich bin zweimal in der Bibelstunde gewesen und dann habe ich genau gewusst, was ich tun müsste. Ja? Aber ich wollte noch nicht. Es hat dann 6 Jahre gedauert, bis er sich tatsächlich bekehrt hat. Das heißt, oft ist es nicht so, dass das Verständnis so lange braucht, bis sie es verstehen. Leute verstehen dann doch relativ schnell, um was es geht. Aber ob sie dann schon so weit sind und das annehmen wollen, das kann noch eine Zeit lang dauern. So, unsere Aufgabe, grob umrissen. Das Neue Testament zeigt 3 Aspekte der Evangelisation, 3 Schritte, die zur Bekehrung des Menschen hinführen, die christliche Präsenz, die Verkündigung und der Aufruf zur Bekehrung. Und wir werden in den nächsten Vorträgen diese 3 Bereiche immer noch weiter vertiefen. Natürlich, der umfangreichste Teil des Neuen Testaments betrifft unsere christliche Präsenz, wie wir das Evangelium leben. Ist euch aufgefallen, wie verhältnismäßig wenig Verse im Neuen Testament darüber sprechen, dass wir das Evangelium predigen sollen? Es gibt die Verse, wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir das Evangelium predigen müssen. Aber stellen wir es einmal im Vergleich dazu, wie viele Bibelverse und Abschnitte es gibt, die davon sprechen, wie wir unter den Menschen leben sollen. Das ist ja fast das ganze Neue Testament. Das heißt, die schwierigste Sache ist die Präsenz. Ja, und damit wollen wir uns dann jetzt zunächst weiter beschäftigen, aber dann auch natürlich mit der Verkündigung. Abschließend einen Vers, Philipper 2, Vers 14 und 15. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt.